Truco Tacheles am Tisch. Wir sprechen über das, was im datengetriebenen Vertrieb wirklich funktioniert. Ehrlich, praxisnah und manchmal auch mit unbequemen Wahrheiten. Schön, dass ihr dabei seid. Heute starten wir mit unserer ersten Folge: Erfolg mit Smart Data.
Aber es soll im ersten wirklich mal ein Podcast sein, ein Experiment. Und wenn es gut läuft, machen wir noch einen. Wenn es nicht so gut läuft, da überlegen wir uns ein neues Format und gucken, was noch so passiert.
Also es soll auch ein bisschen von anekdotischer Evidenz leben. Ne? Nicht genau. Nur so, dann kommt dieses Feature oder jenes, sondern geht genau. Auch um einen Erfahrungsaus.
Genau, genau. Und dann fangen wir mal an. Mich kennt ihr vielleicht schon teils aus den True Talks. Mein Name ist Lena Strohmeier und ich bin die Marketingmanagerin bei Truco. Und weil so ein Podcast ja meistens dann nicht alleine lebt, habe ich gedacht, ich nehme noch zwei Männer dazu, so im Einklang mit allen anderen Podcasts, die es da draußen gibt. Und deswegen habe ich noch Lennart und Julian mit dabei.
Genau, mein Name ist Lennart. Ich bin auch wie Lena im Team Enablement, habe aber einen anderen Fokus. Mein Job besteht im Wesentlichen darin, ja, diese Assets, die IT-Assets, die Tools, die Truco entwickelt, bei euch in den Banken in Wirkung zu bringen. Und in der letzten Zeit beschäftigt mich da vor allem so die organisatorische Komponente, ja, auch um diesen Change, den es ja letztlich dafür auch braucht, ein Stück weit zu ermöglichen.
Ja, ich bin der Julian und auch im Team Enablement, irgendwie haben wir eine Gemeinsamkeit, ne? gefunden direkt. Bin ähnlich wie Lennart auch unterwegs, um quasi ja euch zu unterstützen. Ne? Meine Tätigkeit ist so ein bisschen einfach zu euch zu fahren, Workshops mit euch zu machen, aber auch digitale Formate ein bisschen anzubieten. Also quasi alles rund um das Thema Enablement. Wo komme ich her oder warum passt das so gut? Ich bin erst seit April bei der Truco dazugestoßen und komme ursprünglich ja von der Volksbank aus dem Vertriebsmanagement und habe quasi ja die ganze Sache von der anderen Seite schon erlebt und auch ein Thema erlebt, über das wir heute sprechen, ne? Unsere Interviews. Ne? Mhm. Da, Lennart, hatten wir ja auch das Vergnügen.
Genau, und unser Thema heute ist ja Erfolg mit Smart Data und war ja im Disclaimer schon ein bisschen drin. Also ja, da gibt es dann schon nochmal Folien. Es gibt mehr als nur anekdotische Evidenz, wie Lennart sagt. Es gibt Text dazu, es gibt Beschreibungen. Aber das ist halt auch ein Thema. Wir haben festgestellt, durch verschiedene Gespräche, durch diese schon genannten Interviews, man muss einfach nochmal so ein bisschen mehr drüber sprechen. Mhm. Und dann kommt die Themenseite und dann kommt der Artikel und das Editorial und alles, was so dazugehört. Aber wir müssen erst nochmal richtig drüber sprechen. Wir haben das auch so ein bisschen genannt, ja, wir reden Tacheles und wollen auch ziemlich direkt dann mit euch einsteigen. Ja, was funktioniert denn wirklich oder auch was funktioniert denn wirklich nicht?
Genau, das ist die zentrale Frage, die uns irgendwie auch beschäftigt hat, ich sag mal, um den Jahreswechsel rum, dass wir gesehen haben, es gibt Banken, die nutzen ja ein und dieselben Smart Data Modelle wie andere Banken, aber es gibt eben bestimmte Banken, die sind tendenziell erfolgreicher damit und es gibt andere, die sind ein bisschen weniger erfolgreich. Und das ist ja auf den ersten Blick jetzt nicht so intuitiv, ne? Weil sie nutzen natürlich dieselben Modelle mit unterschiedlichen Daten. Aber dieser Frage nachzugehen, das war so unsere Task, ja, unsere Challenge. Und was wir da relativ schnell festgestellt haben, also jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage, ne, ist, dass man da schon so ein bisschen diffiziler hinschauen muss. Es gibt eben Sachen, die sind eher so in der Organisationsstruktur beheimatet und es gibt ganz klar technische Sachen. Ja? Und über das, was heute jetzt, was eben gut funktioniert in den Banken, über das wollen wir sprechen. Und da sind erstaunlicherweise jetzt vielleicht auch auf den ersten Blick nicht so die ganz, ganz großen Aha-Momente immer dabei. Manche Sachen, die erschienen uns jetzt, als wir diese Gespräche geführt haben, irgendwie relativ offensichtlich und klar, wir werden auf ein paar kommen. Aber wenn man nicht drüber redet, dann weiß es auch keiner. Ne? Deswegen, genau, also Frage nochmal, was ist schon mal wichtig? Es sind so profane Sachen, wenn wir jetzt aus der organisatorischen Brille drauf gucken, wie ein starkes Commitment von Management bis zur operativen Umsetzung. Es ist leichter gesagt als getan. Die Frage ist ja immer, wie kann man sowas erzeugen, ja, wenn es nicht ohnehin schon da ist. Aber da sehen wir zum Beispiel, manche Banken sind da irgendwie, die funktionieren wie aus einem Fluss. Ja, da zieht das ganze Team in dieselbe Richtung. Und dann gibt es natürlich andere Häuser, da hakelt es und ruckelt es vielleicht auch mal hier und da. Und das ist schon mal aus organisatorischer Sicht, finde ich, einer der wesentlichsten Punkte.
Das ist ja auch bei vielen Themen so. Also ja, das Thema muss im Haus akzeptiert werden. Das ist jetzt tatsächlich nichts Neues, also relativ banal. Aber auch bei diesem Thema genauso wichtig wie bei anderen Themen. Wenn es nicht akzeptiert wird, dann ist klar, dass es nicht so verwendet wird, es wird nicht intensiv genutzt oder es hat einfach keine Chance, je nachdem,
ja, was dann ist. Aber das geht für mich auch immer, das, also über alle Ebenen hinweg. Ne? Also das habe ich immer das Gefühl, wenn von ganz oben das Commitment da ist, ne, dann ist es oft so, dass es einfacher ist auch für alle anderen, den Wandel zu akzeptieren, halt ein bisschen zu Smart Data hin, ne? Dieser Paradigmenwechsel eigentlich, im Vertriebsmanagement Dinge anders zu machen, Dinge sein zu lassen, alte Zöpfe abzuschneiden, die vorher da waren und zu was Neuem sich hinzubewegen. Ne? Wenn das ja so ein bisschen diesen Ruck gibt, ja, wenn quasi klar gesagt wird, wir wollen das und wir können das, ja, dann fällt das allen im Haus sehr, sehr leicht, nur bis zum Berater hin. Und das finde ich immer ganz schön zu sehen, ne? Wenn es mal wirklich so Fälle gibt, wo einfach ja auch in kürzester Zeit Dinge umgesetzt werden. Das ist für uns natürlich auch immer ein Erlebnis, wenn wir das mal in der Praxis so sehen.
Ne? Absolut. Und bei Change, also insbesondere wenn man sich so mit Change-Themen beschäftigt, ist es ja so, du musst diesen Ball, du musst ihn einfach permanent hochhalten. Ne? Du kannst jetzt nicht erwarten, es gibt meinetwegen eine Kick-Off-Veranstaltung oder einen Impulsvortrag, wie auch immer man es dann nennt. Ja, das Thema ist oben auf der Agenda und wenn ich es dann nicht mehr platziere, dann fällt das Interesse natürlich wieder ab. Das heißt, diesen Ball immer wieder hochzuhalten, das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Aufgabe, wo sich ja auch die Rolle der Vertriebssteuerung in den letzten Jahren fundamental geändert hat. Ne? Weg von so einer Vertriebsunterstützung, die es ursprünglich mal war, hin wirklich zur Vertriebssteuerung. Und damit einhergeht auch ein anderes Selbstverständnis, meine ich, der Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Job arbeiten. Und was ich noch ganz interessant finde, ist, die meisten Menschen haben ja eigentlich nichts gegen Veränderung. Die meisten Menschen haben nur was dagegen, verändert zu werden. Ja, aber in dem Augenblick, wo du darüber redest, das Ziel klar ist, auch das Warum klar ist, ne, und nicht nur das Wie, dann entsteht da manchmal, gibt es diese magischen Momente im Rahmen von so einer Begleitung, wo du auf einmal merkst, okay, irgendwie scheint hier gerade sich irgendwas gelöst zu haben und da gerät was in Bewegung.
Total. Was man aber auch sagen muss, Lennart, was du gerade gesagt hast, diesen Ball hochhalten, das ist auch etwas, was ich auch persönlich einfach aus der Tätigkeit noch in der Bank kenne. Ne? Ich glaube, wenn du so eine Einführungsveranstaltung machst und du stellst halt deinen Mitarbeitern in der Bank irgendwie mal sowas vor wie Smart Data, da ist immer die erste Reaktion, ist ja super, wir sind ja hier in der neuen Welt, ist alles top. Und dieser zweite Schritt, den dann zu gehen, ne, zu sagen, okay, ja, ihr kriegt jetzt die Impulse irgendwie an die Rampe gestellt, aber wir müssen ja auch Schritt B machen, wir müssen das ja auch dann verwerten. Ne? Und da ist es dann oft so, dann hast du diese Begeisterungskurve, die dann halt echt total abflacht. Und das kann ich auch nur bestätigen, man muss dann wirklich immer wieder ran, man muss die Sachen wieder hochholen, man muss wieder helfen. Es gibt auch viele Sachen, die man vielleicht als Vertriebssteuerer von Anfang an gar nicht so sieht, Problemstellungen oder einfach so ein bisschen das Verfeinern der Dinge, die man auch administrieren kann im Impulsmanagement, wo man dann das Feedback bekommt und dann auch unbedingt darauf eingehen muss und auch wenn es nur kleine Sachen sind, die vielleicht den Berater am Ende stören, ja, dass man dem trotzdem entgegenkommt, dass man trotzdem sagt, wir ändern die Kleinigkeit. Für dich ist es zwar vielleicht nicht viel als Vertriebssteuerer, aber für den Berater macht es dann den Unterschied, wo er dann doch wieder die Akzeptanz hat und dieses kollegiale Zusammenarbeiten und dann wirklich an einem Strang ziehen, das ist, glaube ich, das, was beim Change diese Energie auch ein bisschen befreit. Ne?
Und damit du das kannst, brauchst du natürlich eins, du brauchst diese Ressource. Ja. Ne? Weil irgendwie alle Schreibtische sind voll. Du kriegst den Tag mit 1000 Sachen rum, auch ohne Smart Data. Ja, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Und dann ist die Frage, hast du im Vertriebsmanagement, in der Vertriebssteuerung die Kapazität, da immer wieder ranzugehen und diesen Ball, den sprichwörtlichen, halt immer hochzuhalten?
Ich meine, das ist ja die Frage, die wir auch häufiger mal bekommen. Ne? Wie viel Macht brauche ich denn eigentlich für den Impulsmanager? Ich meine, wir sind oft dann dabei, wir sagen, wir geben eine vielleicht etwas schwammige Antwort. Aber wenn wir dich jetzt, Lennart, mal festnageln müssten, wie viel Macht brauche ich für den Impulsmanager? Pi mal Daumen. Du musst jetzt eine Antwort geben.
Na, auf jeden Fall mehr als eine. Ne? Das ist schon mal klar. Also was wir tatsächlich immer noch erleben, teilweise auch bei sehr, sehr großen Banken, ist, dass das ganze Gewicht der Administration des Impulsmanagers immer wieder auf einem Schulterpaar lastet. So, das ist alleine ja schon ein operatives Risiko, wenn man ehrlich ist. Ne? Also definitiv mehr als eine, das war jetzt auch der Minimalkonsens wahrscheinlich. Ne? Hängt auch ein bisschen von der Größe der Bank ab und von dem Ambitionsniveau. Ne? Also bin ich jetzt in den ersten Schritten oder mache ich es wie manche Banken auch, dass ich hier nicht nur versuche, ja, ich sag mal, Marketingmaterial auszuspielen, sondern immer wieder bewusst Touchpoints herzustellen. Ja, also mein Lieblingsfall bei meiner Bank ist zum Beispiel, dass ich von denen im Sommer in der Banking-App so eine Anzeige kriege, Lennart, du hast unsere schwarze Kreditkarte, deswegen brauchst du dich um Versicherungsschutz im Ausland nicht zu sorgen.
Damit, schwarz hast du? Cool.
Ja, tatsächlich.
Und jetzt so ein Mitarbeiter gereicht. Echt?
Ja.
Schön.
So, also, aber der Punkt ist der Punkt ist ja der, dass die Bank mit dieser Anzeige keinen Cent verdient. Und deswegen auch zum Beispiel die Frage: Jetzt bezahle ich einen Cent für diesen Impuls als Bank, aber habe nichts davon. Doch, hast was davon, weil du hast positive Wahrnehmung, du hast einen Touchpoint, du hast Relevanz erzeugt. Du bist in der Awareness deines Kunden auf einmal wieder da, ja.
Der sich auch nochmal freut, ey, es gab was quasi kostenlos dazu. Mhm. Ich kriege einfach nur die Info, ich habe was und ja, ich kann mich drauf verlassen und es funktioniert.
Genau.
Also für mich als Kundin ist es ja ein schönes Gefühl.
Absolut. Fühlt sich gut aufgehoben.
Ja.
Das sind aber auch immer die Beispiele, wenn man die mitbekommt. Also so vielleicht das Hintergrund, ich komme aus einer Bank 3 Milliarden ungefähr, ne? Wenn man dann immer hin und wieder mal so ein bisschen so einen Einblick bekommt, wie machen es denn die naja, größeren Banken und die, sag mal, vom Reifegrad her einfach noch ein bisschen weiteren Banken, dann hört man viel, okay, ja, klar haben wir Grundrauschen aktiv, klar haben wir Smart Data Anlässe aktiv, aber wir machen halt viel dieses viel Good Feeling-mäßige, ne, für die Kunden, dass wir einfach dann einfach da noch viel mehr machen. Wir machen Weihnachtsgrüße, wir machen Geburtstagsgrüße, wir können die ganzen Lebensereignisse irgendwie abfrühstücken. Es ist alles irgendwas, was dann dazugehört, was man alles über den Impulsmanager machen kann und was die Kundenbindung erhöht. Und was die Kundenbindung erhöht, das wird letztlich langfristig natürlich auch den Vertrieb nutzen. Ne? Das ist einfach nicht intuitiv direkt, aber langfristig hilft es. Ne?
Jetzt müssen wir auch ganz ehrlich sagen, diesen Fall, den ich eben skizziert habe mit der Kreditkarte, ne, den haben wir als Truco ja niemals, haben wir uns hingestellt und haben gesagt, mach sowas. Hm. Ja, wie entsteht sowas? Da sind wir wieder bei dem Thema Kapazität im Vertriebsmanagement und kombiniert mit, ich probiere mal was.
Ja.
Ja? Und das war zum Beispiel auch so eine Erkenntnis, ja, wir sind hier in einem hochregulierten Umfeld unterwegs, das ist ernsthaftes Business, gar keine Frage. Aber auch mal zu sagen, ich probiere jetzt mal was aus, was so vielleicht jetzt nicht auf einem, was kein Standardanlass irgendwie vorsieht. Ja, also das ist auch ein Kriterium, wo wir festgestellt haben, wir haben in den erfolgreichen Banken, ich würde jetzt mal sagen, ohne zu akademisch klingen zu wollen, ein relativ hohes Maß an psychologischer Sicherheit, dass Mitarbeitende, wie gesagt, einfach mal Dinge ausprobieren, professionell spielen.
Und auch in einem hochregulierten Umfeld, genauso was mit der Kreditkarte, das kann ich ja ausprobieren. Also das ist ein Ausprobieren, auch vielleicht auch ein Experimentieren. Ne? Wie kommt es in der einen Sommersaison an? In der zweiten macht man es vielleicht dann nicht mehr oder man macht noch mal mehr. Aber es ist jetzt nicht heikel, es ist nicht kritisch. Ja. Und im Zweifel, ja, habe ich diesen einen Cent für den Impuls verbraucht und es ist erstmal nichts passiert. Und wenn ich den Kunden dann wieder kontaktiere, dann ist ja schon mal, ja, wie sagt man da, die Ampeln sind schon mal eher auf grün als auf gelb. Weil er hat ja schon mal vor 2 Monaten eine gute Nachricht von mir gesehen.
Ja.
Ja, dieses Probieren, das finde ich auch super wichtig. Ich meine, wir sind natürlich, das ist wieder vielleicht persönliche Meinung, aber wir sind natürlich in unserer Gruppe vielleicht auch, was das vertriebliche Thema angeht, manchmal einfach ein bisschen sehr vorsichtig, ne? Wir sind konservativ geprägt. Das ist in vielen Bereichen in Ordnung
und wichtig für die Kunden.
Und wichtig, ja. Und ich meine, mal ganz ehrlich, persönliche Meinung, in der Marktfolge, Kredit, da bin ich ja sehr froh, wenn die Menschen sehr, sehr risikobewusst arbeiten. Ne? Aber es ist halt eben die Frage, wie sehr ist diese Kultur dann halt auch für den Vertrieb dann geeignet an der Stelle? Weil im Vertrieb kann man halt auch mal, glaube ich, ein bisschen was wagen und die Chance wahrnehmen. Und genau das ist ja auch das, was der Impulsmanager dann bieten kann. Ne? Dass man seiner Fantasie mal freien Lauf lässt, dass man mal eine Aktion startet, die vielleicht etwas unorthodox ist, ne? und darüber dann auch einfach Erfolg hat. Und da die Fantasie, die man dann hat, auch an der Stelle nutzt. Ich habe eine Anekdote dazu, Vorbereitung und so weiter. Ich habe mal tatsächlich, wann war das noch? Haben wir mit Impulsmanager angefangen und da wollte man ein Werbemailing machen. Wie man halt so startet, ne? Und hatte einen Termin mit einem Compliancer, das war aus einem ganz anderen Grund. Und dann fragt er mich, weil wir zufällig auf dieses Werbemailing gekommen sind, fragt er mich, Herr Plank, sind das denn schon im Vorstand vorgelegt? Nee, muss ich das machen? Und das ist also ein klares Beispiel für so die Wahrnehmung. Ne? In einem Bereich sagen wir, okay, eigentlich muss alles über den Vorstand laufen und ein Werbemailing, ist das eine Vorstandsvorlage? War es in dem Moment für mich nicht, haben wir am Ende natürlich auch nicht gemacht. Aber so sind halt so ein bisschen die Fesseln, die man sich vielleicht selber auferlegt. Ne? Wenn man sagt, okay, innerhalb unseres Hauses ist geregelt, dass der Vertrieb halt auch eine Priorität hat und dass wir auch Dinge probieren können im Vertriebsmanagement, ja, dann befreit das halt den Vertriebsmanager auch so ein bisschen von, ja, von, wie gesagt, selbst auferlegten Fesseln, vielleicht sowas in der Richtung.
Ja, ja. Absolut. Also du warst ja selber bei einer Bank jetzt vor kurzem, wo ihr innerhalb von 2 Workshop-Tagen, glaube ich, 20 Anlässe live genommen habt. Ne? Also es war ja fabrikmäßig, wie ihr da runtergerockt habt. Aber sowas geht halt nur, wenn alle wissen, das, was wir hier machen, ist gewollt. Mhm. Ja, es geht, es ist, ich habe dieses Backing und ich erlebe das regelmäßig, dass ich mit Kollegen spreche in den Banken und dass eben nicht klar ist, welches Standing das Thema in der Bank selbst hat. Ja. Und ja, der VV sollte schon wissen, was datengetriebener Vertrieb ist. Ja. Und da auch dahinter stehen. Ja, wenn ich das Backing nicht habe, dann ist halt permanent mit angezogener Hand.
Ja, das, was du ansprichst, das war echt, war ein tolles Projekt. Kollegen mit dem Moritz Siebecker zusammen haben wir da ordentlich was umgesetzt und das macht dann auch wirklich Spaß, ne? Wenn man wirklich die Effekte aussieht und dann auch die Erfolge sieht, dann natürlich in den folgenden Monaten. Aber es ist halt einfach diese Mischung aus Wille, aus Kapazitäten, die da sind, und das kann man auch nicht unterschätzen. Ich glaube, oftmals geht ein bisschen was verloren in diesem Zusammenspiel zwischen den Abteilungen auch. Ne? Manchmal hat man das Thema, dass die Marketingabteilung eben sich um die Werbematerialien kümmert, oft in der Regel, und das Vertriebsmanagement sich um den Impulsmanager oder manchmal auch das Datenmanagement. Und dann hockt man da mit mehreren Abteilungen, und genau da kommen dann die Herausforderungen, dass wirklich alle irgendwo einen Weg finden, miteinander so prozesstechnisch halt sich abzustimmen. Ne? Und das Marketing ist für mich auch immer, und das merkt man oft, so ein bisschen so ein Nadelöhr. Ne? Also wir brauchen sehr, sehr viel Marketingmaterialien, um sehr, sehr viele Impulse erzeugen zu können. Das ist einfach so. Und der Trend geht ja Richtung Hyperindividualisierung.
Ja.
Ja, und wenn ich Hyperindividualisierung machen möchte, bedeutet das ja, dass ich jeden Kunden passend anspreche und dann brauche ich halt unterschiedliche Sachen. Das ist alles nicht unbedingt im Standard super direkt drin. Ich kann nicht einfach sagen, hey, hyperindividualisiert, das ist sofort live, sondern ich muss mir halt Gedanken darüber machen. Dann brauchst du halt auch die Kapazitäten im Marketing. Ne? Und das ist gar nicht mal so, dass der Vertriebssteuerer dann, dass du da mal 5 Leute am Impulsmanager brauchst, sondern einfach an der anderen Stelle. Und oftmals ist das Nadelöhr, stelle ich fest.
Da habe ich, also alle Dinge, die wir jetzt besprechen, sind ja so ein Stück weit auch letztlich Führungsaufgabe. Ne? Also dieses Playing Field zu schaffen, in dem Menschen gut arbeiten können, erfolgreich arbeiten können. Und weil du das eben auch gesagt hast, du brauchst irgendwie so eine Art Prozess dann, ne? Da habe ich tatsächlich einen Fall, der mir da direkt in den Kopf geschossen ist. Wir waren mal in einer Bank, ist schon ewig her, und die hatten eine Beratung damit beauftragt, für dieses Zusammenspiel zwischen Marketing, Datenmanagement, Vertriebsmanagement einen Prozess aufzusetzen. Und es war ein Excel-File mit sowas wie 100 Zeilen, ja, auch so mit Swimlanes, dann geht der Prozess dorthin, dann wieder dort, so, und das Frappierende ist, wenn du dann fragst, wie lange braucht ihr denn, um so einen Anlass jetzt mal live zu setzen, mit Liegezeiten und allem, was dazukommt, da reden wir schnell über Wochen, ja, und wenn ihr dann 2 Tage vor Ort in einer Bank seid und macht da 27 Fälle, oder wart ihr jetzt nicht alleine, ne, da waren noch ein paar andere Kollegen der Banken mit dabei, aber dann merkst du eigentlich, sind diese Prozesse teilweise eher hinderlich. Ne? Mhm. Du brauchst jemanden, der sagt, ich bin für diesen Anlass verantwortlich, jetzt meine These, ne? Und ich kümmere mich darum, dass Person XY und wen ich alles dafür brauche, eben zuliefert. Ja, aber du brauchst keinen, wie soll ich sagen, Richtlinien und Anweisungen dokumentierten Prozess. Manch einer mag sowas schon brauchen, aber ich wäre jetzt kein Fan davon.
Zumindest nicht diese 100 Zeilen. Also da kriegt ja jeder auch aus dem Marketing, kriegt ja die Krise, wenn man da die Prozesse ewig lang hat. Ich glaube, was es an der Stelle vor allem braucht, ist eine klare Aufgabenbeschreibung, dass jeder weiß, ja, das ist meine Rolle hier und das hat diese 5 Aufgaben drin und dazu habe ich noch folgende technische Kompetenz dazu und ich darf eben in Content Manager rein, ich darf hier rein und überall. Also, dass das halt auch klar gesteckt ist. Und bestimmt gibt es Überschneidungen, gerade wahrscheinlich in kleineren Banken. Da ist ja auch eine Person für einen Impulsmanager. Bei einer sehr, sehr kleinen Bank ist es schon sehr, sehr viel. Und trotzdem, es braucht ja diese klaren Aufgabenbereiche. Und dass ich dann auch weiß, okay, ich will jetzt den Anlass machen, super, Marketing, gehe ich auf die zu, die wissen, da ist der Content oder die wissen, wo man den herbekommt oder die haben den schon und hier ist der Impulsmanager und dann funktioniert das zusammen oder vielleicht muss man eben auch mal kurz mit Datenschutz sprechen, weil ein neues Modell ist im Einsatz, das abklären. Also letztendlich werde ich da in meinem Organisationshandbuch oder wie das auch immer dann vor Ort heißt, werde ich wahrscheinlich schon da Prozesse drin stehen haben. Aber die sind wahrscheinlich nicht 100 Zeilen, also hoffentlich nicht 100 Zeilen lang. Die sind hoffentlich kurz genug, so dass ich sie als Mitarbeiter verstehe, anwenden kann und dass ich auch weiß, wer spielt denn alles mit rein? Ist da irgendwas Kritisches jetzt dabei oder ist es einfach sehr, sehr einfach? Und das macht es ja dann viel übersichtlicher. Und
aber deswegen ist es, wie ihr es gemacht habt, ne? Ihr setzt einfach alle in einen Raum. Marketing, Daten, Impulsmanager, alle in einen Raum und dann wird es eben zusammen bearbeitet. Und da kriegst du in einer übersichtlichen Zeit mehr raus. Gut, du machst dann an dem Tag natürlich auch nichts anderes mehr. Ne?
Also, das war der ganze Tag, genau. Ja, aber das ist schon cool. Du sagst dir, hier, komm, wir brauchen noch einen Banner und dann viel später kommt dann einer auf die zu, ja, die ist da. da freut man sich. Was ich noch ganz interessant finde, ihr sagt gerade so ein bisschen so kleine versus große Banken. Ich habe immer das Gefühl, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber dieses ganze Prozess- und Dokumentationsthema ist viel mehr bei großen Banken. Mhm. Die großen Banken haben dafür die Kapazitäten, die Ressourcen, personell. Ja, das haben die kleinen Banken wiederum nicht. Ne? Mhm. Das heißt, sag mal, wenn du wirklich mit einer etwas kleineren Bank umsetzen möchtest, dann bist du oftmals fast schneller am Ziel, auf einem kurzen Weg. Oder wie seht ihr das?
So. Würde ich widersprechen. Da würde ich widersprechen. Okay. Also ich glaube, Größe ist kein Kriterium. Sondern, ich mag den Begriff nicht, aber eher Mindset.
Geht immer irgendwie.
Ja. Also es gibt große Banken, die kriegen es schnell hin und es gibt kleine Banken, die kriegen es schnell hin und umgekehrt.
Ja.
Deswegen, also
Es geht für alle, es ist nur anders. Ne?
Ja.
Ja. Und klar, eine Bank mit 20 Mitarbeitern hat andere Herausforderungen als eine Bank mit 250. Also wenn da eine Person von 20 komplett für einen Impulsmanager abgestellt ist, ist es wahrscheinlich sehr, sehr viel. Für die Bank vielleicht auch sehr, sehr gut, aber es ist ein anderes Level, als wenn man eine Person hat bei 250 Mitarbeitern, die für einen Impulsmanager zuständig ist.
Also aus organisatorischer Sicht gibt es noch zwei Dinge, die mir einfallen, die für Erfolg sprechen. Wenn wir in Banken sind und Einführungsbegleitung oder Workathons machen, dann fragen wir eigentlich regelmäßig am Anfang nach einem Ambitionsniveau. Mhm. Das ist was, was ich völlig legitim finde, dass man auch in der Vertriebssteuerung und Vertriebsmanagement sich überlegen kann, wo will ich jetzt hier mit meinem Invest eigentlich hin? Ja, wo will ich da stehen? Oder am Ende des Jahres? Das ist noch was. Also die erfolgreichen Banken arbeiten mit solchen Ambitionsniveaus. Es gibt andere, die haben das nicht. Da ist es okay, dass der Vertrieb Ziele hat, aber die Vertriebssteuerung nicht.
Die geben Ziele.
Ja, genau. Und die sind einfach vorher plus X. Ja. und die andere Sache ist natürlich, die mir noch wichtig wäre, die erfolgreichen Banken spielen nicht nur professionell, sondern gucken halt auch, was dabei rauskommt. Ja, das heißt, nochmal dieses Innehalten, auch dafür brauche ich wieder Zeit, ne? Und Muße, Kappa, da sind wir wieder, sich zu sagen, jetzt ist Tag X, jetzt kommt hier nach der Nullmessung, kommt die zweite Messung und jetzt schaue ich mal, wie erfolgreich war ich eigentlich und adjustiere dann aber auch ganz bewusst nach. Aber alle Dinge, über die wir jetzt eigentlich gesprochen haben, sind organisatorische Themen, wo man immer natürlich auf die Führungskraft zeigen kann, sagen kann, das muss die regeln, aber jeder leistet natürlich auch seinen eigenen Beitrag irgendwie, ja, das ist so ein Arbeiten ist.
Und wenn wir jetzt mal von der Organisation mehr zur Technik hingehen und schauen, Techniknutzung, konkrete Hebel, also in der Praxis, was sind denn jetzt tatsächlich so 2 bis 3 Dinge oder auch 4 Dinge, die jetzt jede Bank tun sollte?
Das soll Julian sagen.
Thema abgegeben.
Wer auf den Zettel schaut, verliert.
Ja, also ich glaube, wichtig ist, es gibt so ein paar Modelle, die einfach, sag mal, fast überall funktionieren. Ne? Lennart, du hast gerade schon mal über das Thema Kreditkarten gesprochen, jetzt vielleicht nicht die schwarze, aber gerade mit den Modellen, mit der goldenen Kreditkarte. Ne? Da, das sind so Sachen wie Gewinnsparen, was auch gut läuft, Easy Credit, das sind so ein paar Modelle, die einfach eigentlich immer einen Mehrwert stiften. Das heißt, sich daran lang zu hangeln, hey, was sind denn eigentlich so die meistgenutzten, die erfolgreichsten, ne? Das hilft total. Und dann eben ein Grundrauschen implementieren, was letztlich permanent quasi Impulse rausspuckt, was permanent die Kunden bespielt, was permanent dafür sorgt, dass, und das ist eins meiner Lieblingsthemen eigentlich, dass Kunden quasi in die Abschlussstrecken gehen. Mhm. Und da kommen sie ja, also sag mal, von 10 Kunden oder von 100 Kunden, die in die Abschlussstrecke gehen, schließen direkt 10 vielleicht das Produkt ab, wenn es hochkommt. Aber die können wir alle abgreifen über die OKE, über das Remarketing. Und quasi diese Schiene zu spielen, Grundrauschen digital, ja, und dann das Remarketing, um diese Impulse, die Streckenabbrecher zu vergolden. Ich glaube, das ist für mich so mit das, was man relativ schnell implementiert bekommt und was einen Riesenerfolg, einen Riesenmehrwert bietet. Mhm. Eigentlich, weil ganz ehrlich, ich war irgendwann in der Ausbildung auch mal im KSC und sei ehrlich, Kaltakquise, irgendwelche in Anführungszeichen Kunden anrufen, hey, wollen Sie nicht mal hier Easy Credit, das ist doof, ja. Für mich war das doof. Aber ich glaube, wenn ich hingehe und sage, es ist ein Kunde, der war schon mal in der Strecke drin, der ist einfach noch nicht durchgekommen, das ist halt, da machen wir uns die Welt plötzlich ganz, ganz einfach. Ja, da macht das Telefonieren vielleicht plötzlich Spaß, mehr Spaß als vorher. Und ich glaube, das ist einfach so ein Riesenhebel. Das ist eine Art und Weise, wie ich wirklich mit Bordmitteln, die wir als Truco an den Rand stellen, nämlich die Standardaktionspläne plus eben diese Remarketing-Anlässe, da kann man echt viel, viel vertrieblichen Mehrwert direkt rausholen.
Muss ich kurz einhaken? Ich persönlich, ja, auch das ist vielleicht nichts, was man jetzt so ganz an die große Glocke hängen sollte, aber wir sind ja unter uns. Ich persönlich bin gar nicht so ein großer Fan von Standardaktionsplänen. Was ich schon sehe bei vielen Banken ist, es gibt irgendwann den bankeigenen Standard, ja, wo man eben sagt, so gehen wir grundsätzlich vor. Das haben wir bei vielen Banken erlebt, dass sie dann irgendwann gesagt haben, warum soll ich mir jedes Mal eine andere Kundenreise überlegen? Wir gehen standardmäßig bei, ich sage mal, beratungsarmen Produkten, machen wir halt viel digital, bei beratungsintensiven von digital bis persönlich. Ja, also das ist so ein Punkt. Und du hast eben einen Begriff genannt, den wir ja sehr gerne benutzen, Grundrauschen etablieren. Ne, da würde jetzt einfach auch nochmal mein Verständnis zu sagen, was Grundrauschen überhaupt ist. Grundrauschen ist eben nicht 2, 3 Modelle aktiviert haben, ne, sondern Grundrauschen ist alle Modelle aktiviert haben. Weil nur dann erziele ich diese Sachen wie Kundenreichweite. Ne? Ich will ja möglichst viele von den Kunden, die die Einwilligungserklärung erteilt haben, die will ich ja alle erreichen irgendwie. Ne? Und deswegen muss ich dann halt schauen, dass ich auch alle Modelle irgendwie am Start habe.
Ja, also was du gerade gesagt hast, ne, dass man sich als Bank einfach überlegt, so was ist unser Standard, damit ich nicht jedes Mal wieder über Strukturen reden muss. Ne? Das ist ein total wichtiges Thema. Und macht halt die Arbeit für den Vertriebsmanager am Ende einfach. Und dann kann er natürlich hingehen und das Ganze skalieren. Ich gehe in, weiß ich nicht, 20, 25 Modelle rein und importiere quasi immer jeweils denselben Aktionsplan, weil ich weiß ja schon, wie die Struktur ist. Dann ist eigentlich der Engpass ja nur noch die entsprechenden Materialien hinterbringen, genau. Und mir eine Bewertungslogik überlegen und schon bin ich live. Ne?
Ja.
Das ist eigentlich super wertvoll. Also wie wir auch vielleicht so nochmal als Praxisbeispiel vorgegangen sind, ist einfach zu sagen, hey, wie können wir die Produkte ein bisschen unterscheiden? Wir haben Produkte, die wir halt nur digital bespielen. Wir haben Produkte, die wir halt digital und persönlich bespielen, also mit ja. Berater. Dann gibt es halt so ein bisschen so, ne, also von digital, hybrid über persönlich verschiedene Strukturen von Aktionsplänen. Und dann entscheiden wir quasi, Gewinnsparen beispielsweise war für uns primär ein digitales Produkt. Und dann bespielen wir das eben mit dem Standard-Aktionsplan digital. So. Und so hilft das natürlich einfach, sich nicht jedes Mal was Neues überlegen zu müssen. Wobei man auch wieder da sagen muss, Thema Standard-Aktionspläne, es ist einfach eine Frage des Reifegrads. Ne? Du kannst starten mit einem Standard-Aktionsplan, wenn du wirklich schnell live gehen möchtest. Und auch das Beispiel, was wir vorhin hatten, ja, da waren wir ja im Prinzip bei einer Bank, wo der Fokus auch auf dem Tempo einfach lag, ne? Wo wir relativ schnell vorankommen wollten. Und zum Start die Standard-Aktionspläne zu nutzen, finde ich eine gute Variante. Und am Ende, ne, wenn du dann merkst, okay, ich habe da Erfahrung mitgemacht, ich weiß, wie der Standardaktionsplan funktioniert, ich kenne vielleicht auch die 4, 5 Strukturen in den Standardaktionsplänen, aber ich überlege mir jetzt meine eigene und die setze ich überall um. Das ist für mich die zweite Stufe quasi. Ja? Mhm. Das heißt, du startest mit dem Standard und dann verfeinerst du das Ganze so, wie es halt einfach für dich als Bank auch am besten passt und wie du auch deine Vertriebsstrategie, das ist auch ein Thema, gut umgesetzt bekommst in den Impulsmanager, ne? Weil es ist ja nicht alles nur eine grüne Wiese, sondern du willst ja im Prinzip das, was du strategisch als Bank dir vornimmst, damit umsetzen. Das ist das Tool dafür.
Absolut.
Und Standardaktionspläne, überhaupt Aktionspläne. Wir haben auch die Diskussion immer mal wieder, wir haben auch intern schon diskutiert. Gibt es ja die Fraktion, nee, der muss möglichst simpel sein, damit man allein einen guten Überblick über den Aktionsplan hat, auch wenn man den ein Jahr später wieder anschaut. Andere sagen, nee, wir haben eine super komplexe Reise gemacht und es hat einwandfrei funktioniert. Ist da so eine Standardaussage, die man treffen kann? Gibt es so einen goldenen Mittelweg? Oder ist es halt mal so und von Mensch zu Mensch verschieden?
Ich würde sagen, Einfachheit schlägt Komplexität. Um es ganz platt zu bringen, ja. Also, ja, ich bewundere diese komplexen Kundenreisen auch. Und die sind bestimmt auch, wie soll ich sagen, sehr, sehr zielgruppenspezifisch und für die Kunden deswegen sinnvoll und gut. Stellen wir jetzt fest, dass sich das mit mehr Abschlüssen materialisiert, also so, dass wir wirklich sagen können, das ist der Weg, geht in komplexe Aktionspläne rein, da würde ich sagen, nee, noch nicht. Mhm. Ja, sondern dann lieber den Überblick behalten über die Funktions- und Wirkweisen und wie behalte ich den Überblick als Vertriebsmanager, ja, indem ich es nicht zu kompliziert mache.
Ja. Ja, finde ich, also muss man auch sagen, ich bin auch jemand, der sehr, sehr gerne sich total komplexe Strukturen überlegt, ja, wie vom Lego-Basteln einfach hier dann bei der Arbeit umgesetzt im Impulsmanager. Es ist cool, man kann sehr viel machen und gerade mit den Kundengruppen, dass man da alles reinspielen kann. Ne? Das ist aber vielleicht, muss man so retrospektiv sagen, vielleicht ein bisschen Liebhaberei, ne, an der Stelle. Letztlich in der endgültigen Ausbaustufe, denke ich, hat das auch Mehrwerte, wenn es funktioniert. Aber vielleicht, und das ist ja heute ein bisschen informellerer Podcast, müssen wir uns ein bisschen an die eigene Nase packen, was die Nachvollziehbarkeit der Aktionspläne angeht. Ne? Also gerade ein komplexer Aktionsplan ist fast nicht mehr auf einem Bildschirm darstellbar. Ja? Und du versuchst, das, was jemand anderes gebaut hat, nachzuvollziehen, aber die Logik ist auch nicht so, also es ist nicht intuitiv nachvollziehbar. Ne? Und daran kann es halt auch mal scheitern, ne? Dass einfach die Darstellbarkeit dann nicht so da ist. Wir wollen, und das predigen wir immer, wie gesagt, habe ich vorhin auch schon gesagt, Richtung Hyperindividualisierung. Und da muss das dann so groß sein, weil du willst unterschiedliche Mini-Teaser, unterschiedliche Banner, vielleicht unterschiedliche Mails und da kommst du nicht dran vorbei, einen komplexen Aktionsplan zu bauen. Aber klare Message, gerade wenn man am Start ist, eine einfache Struktur sich überlegen, seinen eigenen Standard für sich als Bank und dann damit arbeiten, das bringt am Anfang auf jeden Fall die meisten Erfolge, bevor man sich quasi direkt an komplexe Aktionspläne rantraut. Mhm.
Und dann hatten wir auch in der letzten Zeit verstärkt die Erkenntnis, datengetrieben die Erkenntnis, die jetzt auch nicht neu ist, die ist jetzt auch keine Überraschung. Digitale Kanäle und vor allem die Banking-App ist der Kanal, da gibt es die meisten Klicks, die meisten Reaktionen, die meisten angezeigt Ansichten auch. Also ist es denn jetzt oft besser dann als klassische Wege? Und wenn ja, also rhetorische Frage, warum? Also
ich habe da eine These zu. Ich glaube tatsächlich, digitale Kanäle sind natürlich sehr, sehr wichtig. Oh. Aber ich glaube, wir nutzen die anderen Kanäle, wie zum Beispiel die Aufgabenliste im BWS, noch nicht so, wie sie sein sollte. Ich glaube tatsächlich, wenn wir, also wir messen Erfolgsquoten irgendwie über Kanäle natürlich, aber das erfordert ja zum Beispiel, dass die Aufgabe oder dass der Kunde auch kontaktiert wird. Hm. Ja, und wenn wir jetzt schauen, wir spielen, weiß ich nicht, 100 Aufgaben ein, und wir haben statistisch gesehen dann irgendwie eine Conversion Rate von 0,5 oder 1% oder sowas in der Richtung, dann können wir ja noch nicht klar sagen, sind wirklich alle kontaktiert worden. Oder haben wir einfach Aufgaben erzeugt, die dann irgendwie ausgelaufen sind. Und ich glaube, gerade diese Verbindung, ja, die macht's, wenn ich einen Lead aufqualifiziere, den dann dem Berater zur Verfügung stelle und der wird dann nicht verwertet, dann macht das in der Statistik, glaube ich, ein bisschen die Kanalaufgabenliste schlechter, als er eigentlich sein sollte. Also ich glaube, digital ist wichtig. Aber das Zusammenspiel zwischen digital und Berater, die hybride Ansprache, das ist der Schlüssel langfristig, ja, wie wir im Vertrieb Erfolg haben werden als Gruppe. Ja.
Und da jetzt nochmal so eine ganz technische Perspektive drauf zu nehmen. Wir haben in unseren Standardaktionsplänen oder in den Steckbriefen oft Empfehlungen drin für einen Kundengruppenfilter, für Affinitäten, ganz am Anfang. Und das fand ich tatsächlich ein Stück weit frappierend, dass wir bei den erfolgreichsten Banken gesehen haben, dass die das ein Stück weit abgewandelt haben. Nämlich, dass sie schon möglichst viele Kunden, um nicht zu sagen alle, vorne in den Aktionsplan reinlaufen lassen, dann digital ansprechen und erst im Verlauf der weiteren Vertriebskanäle den Filter nach Affinität immer enger setzen. Mhm. Ja, und das war so tatsächlich so ein Finding für mich. Weiß nicht, ob das
kann es wahrscheinlich. Macht total Sinn. Also das ist ja im Prinzip die Next Best Action. Ne? Das heißt, was du ja jetzt gerade beschreibst, ist eigentlich, ich habe eine Vielzahl von Affinitäten aktiv. Und der Mini-Teaser oder der Teaser ist quasi ein zentraler Punkt in der Ansprache, quasi vorne im Aktionsplan. Genau. Und was passiert dann? Ich habe für einen Kunden quasi 20, 25 Themen, alle mit einem Teaser versehen. Und was wird ausgespielt? NBA, das passendste mit der höchsten Bewertungszahl. Und die basiert auf der Affinität. Ja, das heißt, im Endeffekt brauche ich da gar keinen Affinitätsfilter vorsetzen, weil die Logik, übergreifende Logik, ja sowieso das Passendste ausspielt. Und genau da ist ja eigentlich die Magie dahinter. Ne? Und was ich dann immer, oder warum der Filter hintenrum für mich dann doch wieder Sinn macht, ist dieses Aufqualifizieren von Leads. Das heißt, du sagst, okay, ich habe einen Teaser, da wird das Passendste ausgespielt. Dann habe ich einen Kunden, der reagiert auf diesen Teaser. Das heißt, ich habe schon mal einen Punkt, der mir sagt, okay, ist geeignet. Wenn ich dann sage, okay, ich filter vielleicht nochmal die Affinsten raus, dann habe ich einen zweiten Punkt, wo ich sage, das ist nochmal verfeinert, das sind die wertvollen Kunden, weil das System oder weil Smart Data sagt, da ist eine hohe Affinität. Und wenn ich dann eben, sag mal, aus diesem klassischen Kampagnendenken sage, okay, ist das vielleicht ein Kunde, dem kann ich nochmal eine E-Mail schicken, dann ist es wie früher. Ich habe einen Kontaktpunkt, eine klassische Kampagne, E-Mail oder Brief und dann wird danach telefoniert. Das heißt, ich habe so einen dritten Punkt, wo ich nochmal einen Verstärker setze. Heißt, dreimal verstärkt und dann gehe ich eben, sag mal, über KSC oder über einen Berater hin und kontaktiere den Kunden. Und das ist, glaube ich, das, was Sinn macht. Und natürlich dann auch wieder mit dieser Kundengruppe, aber eben dahinter. Ne? Das ist so das Wichtige. Das heißt, alle Kunden, die reagieren, die verfeinere ich und dann gebe ich sie eben in die Ansprache. Ja. Finde ich, funktioniert super.
Okay, also nochmal mit einem Satz. Die erfolgreichsten Aktionspläne sehen so aus, wie wir es auch eigentlich alle schon immer sagen, digital persönlich anrufen, persönlich. Ja, das ist ja auch der teuerste Weg, wenn man so will, ne? Über den Berater, die Beratende. Aber da haben wir halt mit Abstand die höchsten Abschlüsse dann auch gesehen am Ende.
Du nutzt den teuersten Weg ja auch im Prinzip, wie gerade beschrieben, nur für die passendsten Kunden. Ja, das heißt, alles, was irgendwie unpassender ist, wird vorher ausgefiltert.
Oder mit anderen Worten, nur mit digital wirst du die Bank nicht retten. Ne?
Das sehen wir halt ein Stück weit auch, ne, dass jetzt nicht alle hochaffinen Kunden, wenn du den Mann einspielst, sofort das Produkt digital abschließen. Ja. So einfach ist es dann halt leider doch nicht. Da muss man, und die Möglichkeit bieten wir ja halt eben, die verschiedenen Kanäle zusammen in Verbindung nutzen. Dann klappt das auch. Die Kunden sind, die wollen das Produkt, aber du merkst schon, dass die Möglichkeit des Abschlusses einfach besteht, aber es liegt halt nicht einfach auf der Straße zum Aufheben, sondern es ist halt dann doch wieder ein bisschen Arbeit, die wir vorher reinstecken müssen.
Wo wir da schon beim Thema sind, also was eben erfolgreiche Banken besser machen, was gibt es denn noch? Was unterscheidet die Fortgeschrittenen, also die erfolgreichen Fortgeschrittenen von den Einsteigern oder von denen, die halt eher so ein bisschen vor sich hin dümpeln auch? Was machen denn gute Banken besser?
Ja, gute Banken, erfolgreiche Banken sind dann wirklich auch nochmal kreativ mit dem Impulsmanager und überlegen sich für ganz bestimmte Anwendungsfälle, wie beispielsweise ein qualifiziertes Onboarding von Neukunden, so eine Onboarding-Journey. Mhm. Das hat jetzt mit Smart Data überhaupt nichts zu tun. Genauso wenig übrigens wie der Case vorhin mit der Kreditkarte mit Smart Data nichts zu tun hat. Aber ich habe einen lieben Kollegen, der sagt, auch smart, auch stumpf kann manchmal smart sein. So, ja. Und in dem Fall ist es ein relativ stumpfer Use Case, aber er funktioniert. Und sich mal zu überlegen, meine Kunden, die ich für die Bank gewinnen kann, also Neukunden, die jetzt neu hier reinkommen, die sind in den ersten 60, 70, 80 Tagen, sind die am affinsten noch mehr Geschäft in die Bank zu holen. Mhm. Also muss ich doch auch gucken, dass ich die in dieser Zeit, in dieser knappen Zeit als Vollkunde möglichst gewinne. Und so eine Onboarding-Journey mir zu überlegen, ist der Kunde schon Mitglied? Ja, dann muss ich ihn nochmal drauf ansprechen, wenn das nicht ist. Und diese ganzen Vorteile, die dieses genossenschaftliche Banking bietet, da in dieser kurzen Zeit auch wirklich an den Neukunden zu platzieren, ist was, das haben wir uns jetzt nicht ausgedacht. Ja, das sehen wir dann tatsächlich bei Banken, die kreativ waren.
Was ich auch noch habe, zwei Sachen, die tatsächlich ein bisschen fortgeschritten sind. Das eine ist einmal diese Bewertungspunkte-Logik. Ne? Da kann man quasi sagen, ja, also 100 Punkte einfach lassen, das ist ja so ein bisschen der Standard. Was ich merke ist, viele fortgeschrittene Banken überlegen sich wirklich was Komplexes und das ist dieses Zusammenspiel Grundrauschen und Kampagne. Mhm. Dass man sagt, okay, dass das Grundrauschen erzeugt permanent Impulse für die Berater, aber ich habe halt auch noch gezielte Vertriebsmaßnahmen, die ich dazu schalte. Und ich überlege mir eine Logik und ich überlege mir wirklich, sag mal, auf so einem weißen Blatt Papier, wann schlägt was? Also ja. Zum Beispiel ein hochaffiner Kunde aus dem Grundrauschen schlägt vielleicht einen Kunden aus einer Kampagne einfach, aber nur das obere Ende der Affinitäten, also 90 bis 100, ja, während alle anderen irgendwie drunter landen. Das kannst du halt über die Punkte, wenn du das gut steuerst, dann geht das halt. Ne? Dann kann man sich ganz genau überlegen, wie ist so die Reihenfolge. Dann gibt es vielleicht allgemeine Kampagnen, wie zum Beispiel so eine Union-Neukunden-Kampagne, die vielleicht ein bisschen niedriger priorisiert ist. Oder eine gezielte Maßnahme mit wenigen Kunden, die höher priorisiert ist. Da kann man sich wirklich sehr viel Gedanken dazu machen und ich glaube, das lohnt sich, weil hinten raus einfach diese Next Best Action dann total schlagend wird. Ne? Weil der Berater guckt in die Aufgabenliste rein, sieht ganz genau, hey, guck mal, das, was oben steht, ist das nächste, das Beste für mich. Und das ist dann tatsächlich auch so, weil zum Beispiel vielleicht so zeitkritische Themen wie ein Remarketing ganz oben stehen, aber halt im Laufe der Zeit abflachen. Warum ist das so? Ja, weil wenn der Kunde die Strecke abbricht, brauche ich ihn halt nicht 3 Wochen später anrufen. Das macht keinen Sinn mehr. Ja, und man nimmt dem Berater sehr, sehr viel Mühe ab, wenn man das so wirklich in der Punktlogik gut strukturiert hat. Und das andere Thema, was ich tatsächlich auch recht wichtig finde, sind diese Zugangswegekapazitäten, ne, dass man wirklich sich, also mit diesen Kanälen, Brief und E-Mail, dass man sich da überlegt, hey, wie viel wollen wir denn eigentlich machen, bankweit? Ja, das könnte er im Impulsmanager einstellen, wie viel er da pro Tag verschicken wollt. Und da glaube ich tatsächlich, diese Logik zu sagen, hey, wir haben ein Limit von, sag mal, 100, 500, wie auch immer. Ja, und dann schalte ich Impulse in verschiedenen Anlässen. Und das weiß vielleicht auch nicht jeder, aber wenn ich das habe und diese Impulse sind aktiv, dann werden immer die höchstbepunktetsten auch ausgespielt. Das heißt, es werden die besten Briefe verschickt, es werden die besten E-Mails verschickt. Ja, oftmals sehe ich dann Aktionspläne, da ist die E-Mail halt drin, aber zum Beispiel nur für Kunden, die, weiß ich nicht, geklickt haben oder sowas. Aber dann ist es nicht begrenzt und geht auf jeden Fall raus. Aber halt die E-Mail, sagen wir mal, in den Aktionsplänen großzügig zu nutzen, aber bankweit zu begrenzen, ja?
Ja,
das ist ein Weg, wie man das halt wirklich nutzen kann und wie dann die NBA wieder rauskommt. Und das ist eigentlich das, was wir wollen. Die NBA für die Teaser, NBA für die Briefe, E-Mail, NBA ist eigentlich unser Grundverständnis für den Impulsmanager. Und das überall zu nutzen, ist eigentlich für mich der Weg.
Ja, eine Sache noch, die du eben so ein bisschen angedeutet hast, ne? Basispunkte oder Bewertungspunkte. Ne? In dem Augenblick, wo jetzt mehrere Leute in so einem Team am datengetriebenen Vertrieb werkeln, ist natürlich auch klar, ich brauche dann Spielregeln. Ne? Und die geben wir ja nicht vor. Die muss sich die Bank ja selber, also wir haben da Ideen, was gute Spielregeln wären. Aber auch das gehört natürlich dazu, originäre Vertriebsmanagementaufgabe zu überlegen, nach welchem einheitlichen Muster, Bewertungspunkte und so weiter und so fort, wollen wir vorgehen, damit es am Ende nicht strubbelig wird. Ja. Also in der Tat ist es so, dass oft kommen wir in Banken rein, die schon recht erfolgreich sind und die nehmen uns echt nur mal einen halben Tag für bankeigene Spielregeln.
Ist wichtig, muss dokumentiert werden. Ne? Das ist, je mehr Mitarbeiter da dran werken, das bindet an Wichtigkeit total.
Ja,
sehe ich auch so.
Und Thema strubbelig. Wir haben auch drüber gesprochen, was nicht funktioniert denn nicht? Was ist denn was so aus den letzten Consulting-Sessions, Workathons, auch aus Gesprächen einfach, wo ihr sagt, ja, das sind jetzt so wirklich die 3-4 Sachen. Das funktioniert tatsächlich nicht. Das bringt wenig bis gar keinen Erfolg.
Also ein bisschen das Thema einfach live schalten. Also ja, ist natürlich total wichtig, aber die Mitarbeiter, wenn man denen zum Beispiel was in die Aufgabenliste reinstellt, die Erfahrung zeigt, ihr müsst die mitnehmen. Nicht nur, wie wir es eigentlich vorhin hatten, eine Auftaktveranstaltung, sondern immer und immer und immer wieder. Feedback, Lob irgendwo einholen. Klar, man kann jetzt auch sagen, das ist ja eigentlich nur eine Aufgabe in der Aufgabenliste. Berater, mach mal. Also alles, was reinkommt, musst du halt abarbeiten, ist dein To-Do. Es zeigt sich doch, dass wenn die Mitarbeiter mitgenommen werden, wenn das begleitet wird, wenn das immer wieder hochgeholt wird, dass das einfach mehr Effekt hat. Anstatt einfach jetzt im Vertriebsmanagement isoliert zu arbeiten und da alles umzusetzen und halt die ganzen Abteilungen, die drumherum sind, nicht mitzunehmen. Das ist einfach dieses Ding, die Schnittstellen, ja, die man mit dem Tool Impulsmanager zu anderen Abteilungen hat, die sind so zahlreich, ja, das kann man halt nicht nur für sich machen. Das ist, ja. Also das heißt leider, es ist viel Aufwand und es ist Arbeit und Menschen mitzunehmen ist anstrengend. Ja. Ja. Aber im stillen Kämmerlein funktioniert es, glaube ich,
einfach ja, nicht. Du, als ich mich nach dem Studium auf meine Trainee-Stelle beworben habe, das war eine Sales-Stelle, ja, da wurde ich gefragt, kennen Sie die 4M? Ja, kennen Sie die 4M? Nee, was ist das? Man muss Menschen mögen. So, das geht im Vertrieb, aber das geht letztlich auch im Vertriebsmanagement, ne? Es ist genau das. Du kannst natürlich den Tag damit rumkriegen, an dem Tool da vor dich hinzuklickern. Aber du hast es ja selber auch gemacht, ne? Bist ja durch die Filialen gereist und hast die Themen vorgestellt. Und da sind wir wieder beim Thema Change Agent Vertriebsmanagement. Ja, das ist ein neues Skillset, was du dafür auch brauchst. Mhm. Aber die Frage war ja eine andere, was funktioniert nicht, gell?
Ja.
Ja, so viel ist es eigentlich gar nicht, was nicht funktioniert.
Also eins ist ja, Kollegen nicht mitnehmen, funktioniert nicht.
Ja.
Auch jetzt nichts Neues, also eigentlich keine neue Erkenntnis, aber auch in dem Kontext relevant.
Absolut.
Ja, also wie gesagt, dieses Thema Zugangswegekapazitäten, ne? Wenn man, ich gerade schon gesagt, wenn man das nicht macht, Standardaktionsplan, könnte man möglicherweise in die Falle laufen, denselben Kunden jeden Monat eine hohe Anzahl von Briefen zu schicken, sowas in der Richtung. Da muss man ein bisschen technisch ein bisschen aufpassen. Ne? Man kann zum Beispiel bei den Anzeigelimiten in eine Falle laufen, dass man sagt, hey, das Anzeigelimit setze ich auf 2 oder so. Wo wir gerade bei den Mini-Teasern eher so Richtung 2025 unterwegs sind, weil sonst wird das Ding zweimal angezeigt. Ja. Zweimal angezeigt, kann unter anderem einloggen, kurz aufs Konto, wieder zurück, zack, reicht 2. Ja.
Also lieber eine 0 dranhängen.
Lieber eine 0 dranhängen, ne? Dann ist das nicht so schnell durch. Bewertungspunkte-Logik ist, glaube ich, gerade schon gesagt, ein wichtiges Thema, sich darüber Gedanken zu machen. Wenn man das nicht macht, dann hat man auch möglicherweise Effekte, die man nicht unbedingt so haben möchte, dass halt vielleicht eure bankeigene Priorisierung aus der Vertriebsstrategie überhaupt nicht durchschlägt, weil ihr quasi überall einfach nur 100 Basispunkte drin gelassen habt. Keine Gedanken gemacht. Oder Kampagnen werden nicht ausgespielt, weil das Grundrauschen immer drüber ist. Solche Sachen können passieren. Da sollte man wirklich ein klein bisschen aufpassen.
Auch so bei Muss-Anlässen dann, oder? Also nicht alles zum Muss-Anlass machen, aber auch...
Jetzt hast du das böse Wort gesagt.
Niemals einen Muss-Anlass nicht verwenden.
Wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig. Ne? Das ist leider da das Thema. Ne? Das heißt, wirklich auch da gezielt mit umgehen. Eigentlich gibt es so für mich, ich weiß nicht, ob ihr es anders seht, aber gibt es eine Sache, die immer Muss-Anlass ist. Ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwie was Regulatorisches habe, wo ich informieren muss, ja. Aber vertrieblich, gibt es vertriebliche Muss-Anlässe für euch? Nein, oder?
Keine einzigen.
Ja.
Also es ist halt wirklich, da, du brüllst halt alles nieder damit. Ne? Mhm. Keine Ahnung, jetzt AGB-Änderung, Zustimmungseinholung, fair. Ja, das würde ich jetzt sagen, ist gekauft. Für einen begrenzten Zeitraum. Mhm. In dem Wissen, du brüllst alles andere damit nieder. Ja,
ja, ich habe gerade auch was in der App drin, das einfach nicht weggeht. Ja.
Standard-Mini-Teaser. Das war mein erster Mini-Teaser, den wir drin hatten. Den wollten wir schalten und dann... haben wir das auch gemacht, haben wir ausgetestet, Mitarbeitern, wie man es halt so macht am Anfang, dann war der quasi der Standard-Teaser aus Versehen und dann haben wir betriebsfest und ich bin, glaube ich, von 10 Leuten angesprochen worden, ich bin aus meiner App nicht weg. Das war unangenehm. Aber ja, ne, das, also wenn es dann auch nicht weggeht mit kein Interesse, ich meine, die Buttons existieren ja aus dem Grund, ne, das ist dann vielleicht auch für den Kunden cool, sagen zu können, hey,
ja. Danke, nein.
Und nicht immer dasselbe. Ne? Themen abwechseln, vielleicht auch noch so ein Ding. Mit, man kann auch im Impulsmanager Dinge zeitlich unbegrenzt drin lassen. Nicht zu empfehlen, weil einfach auch Viewer-Fatigue das Thema ist, ne? Dass man hin und wieder mal einfach ein bisschen Abwechslung braucht. Ohne geht's glaube ich, auch nicht.
Viewer-Fatigue ist, dass sie die Neigung zu klicken abnimmt, je länger ich sehe. Ja.
Genau. Also auch eine coole Sache.
Zu sehen,
zukünftig werden wir auch im neuen Anlasseditor sehen, ne? Hat der Kunde geklickt oder ist es angezeigt worden, er hat nicht geklickt. Oder hat es gar nicht erst gesehen. Ja, das können wir zukünftig unterscheiden, dass es auch nochmal ein bisschen Verfeinerung gibt. Ne? Aber ich glaube, ich würde auch, wenn ich jeden Tag, also wie wenn ich jeden Tag zur Arbeit an demselben Plakat vorbeifahre, ja, irgendwann sehe ich es ja nicht mehr. Ne? Das ist ganz logisch. Ganz
wie dieses Schild an der Tür, diese Türe unbedingt schließen.
Ja.
Ne, wenn es da ein halbes Jahr hängt, dann ist es egal.
Das Schild, das wir eine Zeit lang hier an der Spülmaschine hatten, das hängt jetzt nicht mehr da. Und ab nächster Woche wird es wieder da hängen.
Ja, muss ab und zu mal die Farbe ändern.
Ja, genau. Come true summer, kommt das Schild zurück. Aber ja, ob das jetzt Schilder sind oder Banner in der App, gleiches Prinzip. Ja. Hängt das Schild, bitte alles einräumen oder hier bitte unbedingt zustimmen oder bitte Bausparen, sonst was, wenn es zu oft dann da ist, dann auch nicht. Also deswegen Anzeigelimit, ja. Und auch eine Null dranhängen, aber halt nicht für immer und ewig anzeigen lassen.
Aber jetzt sprichst du was an, das Thema Nervschutz ist wichtig, ja, aber meine Wahrnehmung ist, wir machen uns darüber ganz oft ganz viele Gedanken. Zu Recht, ja. Mhm. Aber wenn es die erste Frage ist in einem Workshop, so nach einer halben Stunde, dann bin ich auch schon hellhörig. Ja.
Dann sagst du, hängt die Null dran am Anzeigelimit und ist trotzdem... ist
immer noch halb so wild.
Genau, es wird oft genug angezeigt, ohne dass das Gehirn des Kunden das komplett verarbeitet. Was du jetzt, habe ich schon mal gesehen, weg.
Ja.
Dann fünf Tage später wieder App aufgemacht. Ach so, stimmt, da war ja was. Ach, guck mal, ist noch das Thema.
Ja, und andererseits muss man halt auch ganz ehrlich sagen, viel hilft viel in der Stelle. Ne? Mhm. Also viel Unterschiedliches, ja, aber... das Ding einfach wirklich auch laufen lassen.
Geht von oben nach unten runter, ne? Also es ist im Prinzip, je mehr ich oben reinstecke, desto mehr kommt unten raus. Das ist die ganze Logik auch dahinter, ne? Und ich glaube, es ist immer der Vertriebssteuerer, der kommt dann immer an und wenn er macht irgendeine Kampagne und dann geht der Kundenberater hin und dann wählt er quasi irgendwie 99% der Kunden ab und dann sagen wir, ja, der Berater ist wieder Anwalt des Kunden, aber in dem Moment machen wir es ja vielleicht als Vertriebssteuerer auch selber, ne? Indem wir sagen, ey, wir wollen die Kunden nicht nerven, lass uns mal vorsichtig sein. Ne? Also dann machen wir im Prinzip das, was uns vielleicht an der anderen Seite wieder ein bisschen behindert stört, ne? Und in die Falle sollte man dann nicht tappen unbedingt.
Wenn wir jetzt Richtung Abschluss gehen und sagen, guter Wrap-up machen wir jetzt hier. So drei Punkte, wenn ihr es auf drei Punkte runterbrechen müsstet, was ist das Erfolgsrezept für Smart Data? Also A, geht das überhaupt? Und B, wenn es geht? Menschen mitnehmen, haben wir gesagt, das ist eins.
Menschen mitnehmen, glaube ich, das ist das Wichtige, dass man, glaube ich, einfach das Commitment, also von oben herab hat, dass das wirklich durchgelebt wird über alle Hierarchien hinweg. Das ist für mich ein Erfolgsrezept und haben wir eingangs gehabt, dieser Mut, was auszuprobieren. Ne? Einfach machen, starten, dann ist es eigentlich oft auch sehr erfolgreich. Ne? Wenn man so ein bisschen diesen Hemmschuh hat, okay, könnte schief gehen, wollen wir das wirklich und wie endet das beim Kunden? Und es ist Vertrieb. Ja? Im Vertrieb kann man auch was wagen und wer wagt, der gewinnt. Da bin ich fest von überzeugt, gerade bei dem Thema. Mhm.
Und vorhin klang auch so ein bisschen raus, trotzdem aber einen Plan haben. Also nicht planlos einfach was wagen, sondern schon eine Strategie haben, einen Plan haben, was will ich erreichen, was ist mein Purpose von dem Ganzen.
Ja.
Das gehört trotzdem dazu, wenn man jetzt da sagt, okay, das ist jetzt hier mein Framework, in dem ich agieren möchte.
Genau, aber ich meine, der Vertriebssteuerer ist ja sowieso, sag mal, von Natur aus sehr, sehr stark eingebunden in auch strategische Themen. So ein bisschen, nicht, dass er die Strategie jetzt bestimmen würde.
Der Vertriebsmanager von Natur aus in seinem freien Gehege.
Freier Wildbahn. Freier Wildbahn.
Eben, er hat da das Gehege der Strategie.
Aber es ist ja so. Ne? Ich meine, er ist nah dran, immer der Vertriebssteuerer. Vielleicht näher dran als ein Vertriebsmitarbeiter. Der Vertriebsmitarbeiter, der kriegt immer alles über drei Umwege dann oft auch mit. Aber der Vertriebssteuerer sitzt quasi ein bisschen am Zentrum und der weiß eigentlich immer, ja, was ist denn unser wichtiges Produkt oder das unwichtige Produkt ist. Das ist nichts, was man dem jetzt nochmal oder was der jetzt nochmal studieren müsste, sondern das ist halt relativ, ist es drin. Ja? Mhm. Und deshalb glaube ich, das ist das geringste Problem. Also, aber die Vertriebsstrategie umzusetzen, natürlich ergibt sich dann daraus. Ne? Wenn ich weiß, was wichtig ist, wenn ich weiß, wo die Prioritäten sind, wenn ich weiß, wie ich lenken möchte, ja, dann kann ich mit dem Impulsmanager als Tool, glaube ich, intuitiv auch ganz gut arbeiten. Ich muss nur das Tool richtig nutzen. Ja. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen noch eine Hürde, wo ich mich reinarbeiten muss. Aber wenn das funktioniert, strategisch, sind die meisten Vertriebssteuerer, bin ich überzeugt von, auf dem neuesten Stand, was ihre Bank angeht.
Ja. Also wir haben jetzt gesagt, dieses Organisatorische ist irgendwie wichtig. Ne? Dann hast du eben
Mutwilligkeit. Mutwilligkeit, also Mut, was auszuprobieren, das auch
absolut
mutwillig mal Dinge tun im Positiven.
Und sich auch mal bewusst sein, ne? Also irgendwie, wenn du so, keine Ahnung, in so alten Business-Büchern, BWL-Büchern guckst, ne, der Vertrieb ist ja ein Instrument des Vorstands zum Erreichen der Unternehmensziele. Mhm. Ja? Und da ist die Vertriebssteuerung halt dieses wie soll ich sagen, dieses Zahnrad, ja, was er oder diesen Transmissionsriemen spannen muss. Also diese Rolle, die ist schon gewichtig, ne? Die ist echt nicht ohne. Also deswegen diese beiden Punkte, du hast ja nach dreien gefragt, und bei mir wäre jetzt die dritte Kernbotschaft: viel hilft viel.
Ja. Eine Null dranhängen. Anzeigenelement.
An alles. Anzeigen, 1, 2, Aktionspläne. Name it.
Ja. Ich habe 20 live, Lennart. Machen wir 200 draus. Bis morgen.
Oh je. Jetzt sagen wir, wir haben jetzt ganz schön lange gequatscht.
Ja, wir haben uns weniger vorgenommen und es ist mehr geworden. Genau, also Folge 2 hängt von eurem Feedback ab. Wollt ihr zu was anderem noch eine Truco-Tacheles am Tisch, genau. seht ihr da andere Themen? Ist das so ein Format? Ein bisschen Talk dazu, gar nicht so schlecht, bisschen lockerer. Mhm. Und schreibt es uns gerne in den Chat rein. Unbedingt Folge 2. Also gut.
Wenn einer möchte, machen wir es auf jeden Fall.
Genau, wenn es mindestens einer möchte und es wollt mindestens einer.
Dann auch, ja, schon mal vielen, vielen Dank für eure, Aufmerksamkeit.
Genau, danke
euch.
Danke fürs Zuhören. Truco Tacheles am Tisch. Vielleicht wird das der neue Titel. Wir überlegen bis heute Abend noch, gehen in die Aufzeichnung rein und hören uns dann irgendwie in Folge 2.
Danke, auf Wiederhören.
Ciao.